Kiezgespräche, der Podcast vom FKU Berlin mit Maurice Horas
und Martin Knauft.
Heute geht es um Auszubildende.
Ja.
Hallihallo, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend, wann immer ihr uns hört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der nächsten pickenbackevollen Sendung Kiezgespräche. Und wenn ich sage wir, nie alleine, immer mir gegenüber, zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, über mir und unter mir. Grüß dich, Maurice.
Der Teufel. Hallo Martin, grüß dich. Schön, dass du auch wieder am Start bist.
Ja. Es kann heute sein, dass wir ein bisschen Wortfindungsstörung haben. Das liegt aber nicht daran, dass wir sie sonst nicht hätten, aber heute vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Das liegt einfach daran, weil der Tag heute schon voll mit tollen Ereignissen war. Also man kann das auch mal sagen oder wer es auch nachlesen will. Wir waren heute mit tollen, jungen, motivierten SchülerInnen in einem Unternehmen und haben uns bei unserem Mitglied Rube Werbetechnik, kann man ja auch mal sagen, das Unternehmen angeschaut und haben mit Plotterfolie gearbeitet und ich glaube, wir haben
ganz spannend
anderthalb Stunden damit beschäftigt, kleine Buchstaben aus einer Plotterfolie zu kriegen.
Das war mehr als die übliche Konzentration, die wir im Büroalltag oder auch auf unseren Veranstaltungen an Tag bringen müssen. Das war schon sehr, sehr konzentriert. Ich war danach auch ein bisschen müde.
Ja, das stimmt.
Kognitiv am Ende.
Und es war ja nicht dein einziger Termin heute. Du hattest ja heute Morgen auch noch mit einer großen Pflegeeinrichtung hier aus Berlin, mit Vivantes, eine Schulbesichtigung, was auch interessant
ist. Genau, in der Willy-Brandt-Schule, kann man ruhig sagen, mit einer 9. Klasse. Und das war auch anderthalb Stunden Information und ein schönes Gespräch. Die Schülerinnen und Schüler haben sich da auch gut mit reingetan, gut engagiert und war spannend auf jeden Fall.
Weil das ist auch schon so ein bisschen der thematische Überbau für unsere heutige Sendung. Und kommen wir aber gleich zu, weil es ist ganz spannend, wie sich manchmal die Wege kreuzen oder wie man zu Partnerinnen und Partnern kommt. Weil heute haben wir eines unserer neuesten Mitglieder des Friedrichshain-Kreuzberg Unternehmervereins hier zu Gast. Und in der letzten Folge, die wir aufgezeichnet hatten, die Folge mit dem Unternehmerstammtisch, da wurde nämlich der Kollege vorgestellt, der Maurice, und hat sie präsentiert.
Maurice Horn,
genau. Ja. Kollege von unseren beiden Gästinnen heute. Wie sie das machen, das erzählen sie uns am besten heute selbst. Und wir sagen ein ganz herzliches, herzhaftes Willkommen. Schön, dass ihr seid, sogar eine extra aus Hamburg angereist. Das werden wir gleich noch besprechen. Die Initiative für nachhaltige Ausbildungsqualität, Elisa und Lea. Hi, grüßt euch.
Hallo. Hi.
So, ja, ihr guckt zu Recht kritisch auf meinen Zettel. Ich muss mir manchmal die Namen immer nochmal aufschreiben. Das liegt aber nicht daran, dass ich es mir nicht merken kann. Aber in dem Moment, wo ich es ausspreche, habe ich immer Angst, es zu vergessen. Kennt ihr das? Dass man in dem Moment, wo man sagen muss, denkt, ich vergesse es jetzt. Ist euch das auch schon mal passiert?
Ständig.
Ja? Wann war die letzte Situation, an die ihr euch erinnern könnt?
Meine letzte Situation war ja sogar hier, als ich vor Schreck und Aufregung, als wir uns hier das erste Mal getroffen haben, meinen Ausbildungsbetrieb falsch ausgesprochen.
Ja, das lag aber daran, dass ich
die Verwirrung habe. Ich gesagt. Gefibo und Gebifo sind auch einfach zwei fies ähnliche Abkürzungen.
Genau, aber mal zu euch. Ihr seid die Gründerin des abgekürzt INAK-Vereins. Der Verein beschäftigt sich rundum mit Ausbildung. Um was geht es konkret? Was ist der INAK-Verein?
Also erstmal haben wir den nicht nur zu zweit gegründet, sondern ja zu siebt. Ja. Also wir sind Co-Gründerin und wir sind ein Verband aus ehemaligen Azubis. Also wir haben alle unterschiedliche Ausbildungen gemacht und sind jetzt alle an einen Tisch gekommen, einfach um den aktuellen Azubis ja in Sachen Ausbildungsqualität zu unterstützen, ein offenes Ohr zu haben. Und offene Fragen zu beantworten. Mhm. Und das machen wir jetzt aktuell hauptsächlich über unsere Instagram-Seite, weil wir dachten, das ist relativ nah dran an den Azubis. Und ja, bis jetzt läuft es ganz gut.
Ihr kommt ja alle sieben aus unterschiedlichen Gewerken und aus unterschiedlichen Berufsbranchen. Wo habt ihr euch getroffen? Weil wenn man nicht mal die gemeinsame Berufsschule besucht oder im gleichen Betrieb arbeitet, wie habt ihr euch, ihr sieben, wie habt ihr euch gefunden?
Also vier von den sieben haben tatsächlich die gleiche Berufsausbildung gemacht zur Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung. Und dadurch haben wir uns auch also wir kannten uns durch die Berufsschule. Lea war zum Beispiel im Ausbildungsjahrgang über mir mit Philipp zusammen und genau dadurch haben wir uns kennengelernt. Und die anderen drei sind dann Freunde von uns, die wir sozusagen noch mit ins Boot geholt haben, um den Verein gründen zu können oder um uns eintragen zu lassen, weil dafür braucht man ja 7 Gründungsmitglieder.
Ja. Jetzt ist es ja vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht das spannendste Freizeitvergnügen, wenn man gerade mal in Bezug auf euer Alter, ihr seid ja jetzt noch nicht ganz so alt, sondern ihr habt euch ja relativ früh dafür entschieden, so einen Verein. Was hat euch denn dazu gereizt, euch genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Also bei mir war es so, dass Max und Lea auf mich zugekommen sind und mir das vorgestellt haben und dass mich das Konzept überzeugt hat.
Ja.
Aber wie genau die beiden auf die Idee kommen sind, will ich jetzt einfach mal Lea fragen.
Ja, Max und ich hatten ein Verbundausbildungsprojekt und
magst du mal für die, die es nicht kennen, Verbundausbildung erklären?
Ja, Verbundausbildung ist quasi, wenn dein Ausbildungsbetrieb dir nicht alle Inhalte vermitteln kann, dass du dann für bestimmte Inhalte in eine Institution geschickt wirst. Da gibt es auch so Lehrbauhöfe, glaube ich, heißen die. Aber Max war quasi in seinem Ausbildungsbetrieb dann zu uns in die Verbundausbildung geschickt worden, weil wir zusammen Projektmanagement Skills uns gegenseitig beigebracht haben bzw. erlernt haben. Und genau, dann hatten wir das Thema Ausbildungsqualität vorgegeben bekommen, hatten dazu einen Leitfaden entwickelt, Qualitätsleitfaden für Ausbildungsqualität. Und aus dem Verbund Ausbildungsprojekt ist dann quasi, nachdem wir das abgeschlossen haben, eine intrinsische Motivation geworden, intrinsisches Interesse daran weiterzuarbeiten, weil, ja, ich glaube, wir alle 7 hatten in unserer Ausbildung auch Momente, wo wir an uns gezweifelt haben und wo wir auch dachten, okay, irgendwie ist es vielleicht nicht das Richtige oder man fühlt sich an irgendeiner Stelle missverstanden und da hätten wir so jemanden, wie wir jetzt als Plattform sind, als Ansprechpartner auch gern gehabt.
Ja, aber es gehört ja trotzdem noch viel dazu, weil das ist ja eure Freizeit und man muss sagen, also nach eurer Ausbildung, ihr seid jetzt beide Studierende und studiert auch noch in unterschiedlichen Städten, aber wie kommt man denn darauf, als Ende 18, 19 darauf, dann zu sagen, wir beschäftigen uns in unserer Freizeit noch damit?
Also bei mir ist es tatsächlich auch so eine intrinsische Motivation. Mir ist schon eine Ausbildung aufgefallen, obwohl wir alle den gleichen Abschluss gemacht haben, dass jede Ausbildung qualitativ unterschiedlich hoch war. Und ich bin der Meinung, also dass ich zum Beispiel eine sehr, sehr gute Ausbildung hatte. Also ich war total glücklich in meinem Unternehmen und auch in der Berufsschule. Und ich weiß, dass es anderen nicht so geht. Und daher denke ich, oder sehe ich das so für mich, dass ich es toll finde, vielleicht etwas weiterzugeben, was ich selber erlebt habe sozusagen und dass ich dadurch auch andere unterstützen kann. Natürlich kann ich jetzt vielleicht unbedingt nicht bestimmte Probleme denn nachvollziehen, weil ich sie nicht erlebt habe, aber zu wissen, was eine gute Ausbildung ausmacht, ist wichtig, um das weitergeben zu können an Betriebe, aber auch an Auszubildende, weil ich der Meinung bin, jeder Auszubildende hat eine gute Ausbildung verdient.
Ja. Ihr habt den INAC-Verein gegründet an der Stelle, wo ihr schon, oder wo das Wort Ausbildungsqualität schon ganz oft gefallen ist. Wofür stehen diese 4 magischen Buchstaben?
INAC steht für Initiative für nachhaltige Ausbildungsqualität. Wir haben uns dafür Nachhaltigkeit entschieden im Sinne von, nicht jetzt mit Nachhaltigkeit verbindet man ja immer eher so Umweltthemen, aber wir meinen nachhaltig im Sinne von, dass es halt wirkungsvoll andauert. Also dass wir den Auszubildenden so helfen können, dass es auch nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern auch dauerhaft zu einer guten, soliden Ausbildungsqualität führt.
Kontinuierliche Qualität.
Genau.
Was ist eurer Meinung nach, oder das, was ihr jetzt schon mit der Gründung des Vereines, ganz so lange gibt es ihn ja noch nicht, wo hapert es oder was sind die größten Stolpersteine in der Ausbildung, wo immer Probleme auftreten oder wo gerne mal Probleme auftreten, die dann im schlimmsten Fall zum Ausbildungsabbruch führen? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Oh, also da fällt mir sofort Wertschätzung ein, Wertschätzung der Auszubildenden seitens der Betriebe.
Was in dem Fall Wertschätzung heißt, dass die Arbeit nicht ausreichend anerkannt wird oder dass das Ausbildungsunternehmen und da die Verantwortlichen vielleicht, dass ihnen auch die nötige Fachkompetenz führt, um die Auszubildenden an die Hand zu nehmen?
Also ich hatte oft den Eindruck, dass Unternehmen oft auch Azubis nur einstellen, weil sie in dem Sinne billige Arbeitskräfte sind. Und es ist auch nicht unüblich, dass Azubis ein geringes Gehalt bekommen für viel, viel Arbeit. Also man hat als Azubi wirklich eine 40-Stunden-Woche. Und wenn man dann vielleicht noch im Unternehmen ist, wo man noch mehr arbeitet oder wo man einen Ausbilder oder eine Ausbilderin hat, die sich gar nicht um den Azubi kümmert und man total allein gelassen wird und man wirklich so Learning by Doing macht, was ja auch nicht schlecht ist, aber der Sinn in der Ausbildung ist ja auch, dass jemand ist, der dir zeigt, wie etwas funktioniert, dass du das lernen kannst. Und wenn das nicht ist, finde ich, dass es ja wenig wertschätzend ist. Also auch ein Azubi hat Probleme und muss auch die Möglichkeit haben, auch zu wissen, an wen man sich wenden kann, dass man sich aufgehoben fühlt. Ich denke, das macht schon viel aus.
Ja, und auch gerade jemand, der sich auch Zeit nimmt. Ja. Also oft gibt es ja einen Ansprechpartner, aber dann heißt es ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit.
Ja. Also geht es auch so ein bisschen um ja, Arbeitsschutz, Arbeitsrecht sozusagen, wenn man jetzt sagt, die Auszubildenden 40-Stunden-Woche und noch mehr, da gibt es ja auch Sachen. Informiert ihr auch darüber? Also seid ihr auch Ansprechpartner, wenn ein Azubi sagt, ach, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist, was mein Unternehmen hier so mit mir macht und so. Könnt ihr mal da drüber schauen oder ich schilder euch das mal. Was sagt ihr dazu?
Also wir sind natürlich keine Rechtsanwälte oder also keine Juristen oder so. Wir haben auch bloß das Wissen, was wir tatsächlich auch in der Berufsschule gelernt haben, irgendwie über Arbeitsverträge, pipapo.
Aber vieles kann man ja auch googeln und gerade dabei, also manche Azubis wissen auch gar nicht genau, was ihre Rechte sind und wenn es so um Internetrecherchen geht, können wir auf jeden Fall auch da immer mit Wissen aushelfen. Aber natürlich sind wir keine professionelle Beratung, aber wir sind auch immer offen, dann die Azubis an bestimmte Stellen weiterzuleiten.
Also auch eine Verweisberatung, kann man sagen.
Genau.
Schön.
Genau, und es gehört ja auch so weit dazu, ihr baut euch ja gerade erst auf, das heißt, das Netzwerk fühlt sich ja gerade langsam mit Leben. Das war ja auch der Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Ich sage ja, heute habe ich den Sprachfehler. Ja,
heute bräuchtest du vielleicht mal ein erfrischendes Kaltgetränk.
Ja, vielleicht später. Und ich habe neulich die Frage gestellt bekommen, von einem Unternehmer in dem Falle. Der hat gesagt, okay, gib mir doch mal 4 Tipps, was ich für meine Azubis oder damit ich Azubis bekomme. Und dann habe ich gesagt, es gibt nicht die 4 Tipps. Und dann ging es aber so ein bisschen los, ja, die Jugend heutzutage. Und da muss ich sagen, auch uns trennt ja altersmäßig ein paar Jahre, trennen uns ja. Sagen wir mal so, da rollt sich bei mir immer so der Nacken zusammen, wo ich denke, ah, die Jugend von heute.
Damit kriege ich Martin mit innerhalb von 0,5 Sekunden auf 180, wenn ich das sage.
Ich habe immer da so das Gefühl, und vielleicht könnt ihr es ja ein bisschen teilen, dass gerade in der Ausbildung, wenn junge Menschen kommen, 17, 18, 19, wann immer sie beginnen, haben sie natürlich ganz andere Problemlagen und Herausforderungen. Aber diejenigen, die für die Ausbildung verantwortlich sind, sind ja oftmals nicht die, die diese Problemlagen nachvollziehen können. Für die sind sie vielleicht in dem Moment albern oder nicht existent. Gibt es da von euch zum einen Erfahrungswert? Habt ihr das auch schon erlebt, dass zum Beispiel einer sagt, mein Instagram, oder nehmen wir mal ein ganz krasses Beispiel, mein Instagram-Account wurde gehackt oder ich werde da halt ständig gemobbt. Da sagt natürlich ein 50-jähriger Ausbilder, ja, ist doch egal, löscht ihn halt einfach. Das ist aber dann in dem Moment nicht ernst genommen. Kennt ihr solche Beispiele und erlebt ihr das auch so, gerade so jetzt zu Beginn, dass die Azubis diese Problemlagen, gerade dass sie nicht richtig ernst genommen werden? So viele Fragen, ich entschuldige mich für diesen Schachtelsatz.
Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel aus meiner Ausbildung zum Glück, aber es ist auf jeden Fall so, dass da ja unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen und da einfach auch nicht, also aus meiner Sicht nicht sensibel genug mit der anderen Generation umgegangen wird. Sei es jetzt ein Ausbilder oder Ausbilderin, die einen Auszubildenden nicht ernst nehmen, aber auch andersrum ist da genauso viel Unverständnis an manchen Stellen. Hast du ein Beispiel aus der Ausbildung?
Ich auch gar nicht.
Nee. Aber habt ihr da vielleicht eine Idee, diese Unterschiede so ein bisschen aufzugreifen? Was könnte man für Tools oder vielleicht kennt ihr es aus eurer Ausbildung, wie kann man Ausbilder und Auszubildende sich ein bisschen näher bringen, dass auch ein bisschen mehr Toleranz gegenüber der Probleme des anderen herrschen dann?
Also ich finde immer, dass das sind jetzt nicht unbedingt, um Probleme zu lösen, aber ich finde eine offene Fehlerkultur super, super wichtig, die dann aber auch beidseitig gelebt wird, gerade in der Ausbildung, dass man halt, also Fehler machen ist ja vollkommen normal und menschlich, aber dass halt auch der Azubi, dass es nicht nur einseitig gerichtet ist, sondern dass auch der Azubi dem Ausbilder sagen kann, hey, deine Worte haben mich verletzt oder keine Ahnung, das hat mich gestört oder das ist jetzt aus meiner Sicht falsch, ohne dass der Ausbilder oder die Ausbilderin sich dort persönlich angegriffen fühlt. Ich glaube, in vielen Feedback-Gesprächen, die es ja dann doch irgendwie sind, wo so Fehlerkultur eigentlich ganz gut einen Platz hätte, geht man damit viel zu persönlich um und fühlt sich persönlich angegriffen an vielerlei Stelle. Und da wäre halt eine Art Aufklärung oder Kommunikationsregeln schon angebracht. Aber es ist halt schwierig, beide Seiten gleichermaßen abzuholen bei sowas.
Also müsste man eigentlich noch einen Sonderkurs als Ausbilder belegen?
Oder ein Mediator.
Also wie gehe ich mit Problemlagen der Jugend um? Und vielleicht auch andersrum in den Berufsschulen die Thematik aufgreifen. Wie gehe ich mit Kritik, Gesprächen oder wie gehe ich, dass man halt auch lernt als junger Mensch, dass es nicht immer gleich persönlich gemeint ist, sondern halt zu einer Ausbildung dazugehört, auch mal Kritik zu erfahren. Weil man macht ja eine Ausbildung, weil man das noch nicht kann, was man werden möchte, sondern man ist ja auf dem Weg dahin, das zu beherrschen.
Die Frage, die mir sich dabei immer stellt, also du sprachst jetzt von Fehlerkultur, wer in seinem Unternehmen schon eine Fehlerkultur in irgendeiner Form drin hat, der ist ja schon einen ganz, ganz großen Schritt weitergekommen. Es geht ja auch ganz oft um Schuld. Also Schuld ist ja immer so ein großes Thema. Wenn irgendwas schief geht, wer hat Schuld? Und das sieht man ja zum Beispiel gerne mal, dass der Azubi, wenn er gerade angefangen hat, dass ihm die Schuld gegeben wird. Und ich finde auch, das ist ja so ein Stück weit auch eure Aufgabe jetzt, vielleicht das ein bisschen aufzubrechen, unsere ebenfalls, also auf der anderen Seite. Wie kann man es angehen? Habt ihr aus euch heraus, aus dem Verein oder auch persönlich schon Ideen, wie man sagt, okay, jetzt gucken wir mal nicht immer, wer der Schuldige war, sondern wie wir eher zu den gezielten Lösungsansätzen kommen?
Also ganz allgemein ist es natürlich immer so, dass Vorwürfe machen oder jemanden die Schuld geben, damit wird ja das Gegenteil erreicht. Also es ist ja eher demotivierend, als dass es dann zu einer Lösung kommt. Deswegen sind wir generell ein Freund davon, zu motivieren und nicht zu sagen, du hast das und das gemacht, sondern zu sagen, ey, du kannst es so machen. Also eine Alternative aufzeigen und zeigen, wie man es besser machen kann.
Ja.
Das ist auch das, was mir in der Ausbildung beigebracht wurde. Also
es gibt ja auch super viele Train-the-Trainer-Konzepte, wo auch Azubis, nicht nur Azubis, sondern auch Ausbilder dahingehend sensibilisiert werden, weil ja auch nicht jeder Ausbilder so super stark ist in sozialen Kompetenzen und das ist gerade bei Feedback geben und Vorwürfen machen und Schuld suchen ja genau das Richtige, dass man dann halt starke soziale Kompetenzen hat, um da auch mit Metakommunikation oder gewaltfreier Kommunikation, sage ich mal, zu reagieren.
Ihr kommt ja, so wie du es eingehend schon gesagt hast, alle aus sehr ähnlichen Ausbildungsberufen und ich will einmal ganz kurz mit euch da reingehen. Ihr habt gelernt und ich muss ehrlich sagen, mir war der Beruf so vorher auch noch nicht bewusst, Ausbildung zur Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung. Das haben ja viele von euch.
Vier?
Ja, vier sind ja viele. gelernt. Da werden natürlich solche Themen auch ganz stark thematisiert wahrscheinlich in der Ausbildung und die Ausbildungsbetriebe, wo man das macht, leben natürlich schon gute Kulturen. Wie sehr hat euch das in eurer Ausbildung geholfen, jetzt das Wissen in den Verein einzubringen? Dieses ganze Mediation, die Fehlerkultur aufarbeiten, wie geht man Verbundsprojekte an und so weiter. Also was nehmt ihr jetzt aus eurer Ausbildung alles mit in die Vereinsarbeit?
So super viel Soft Skills haben wir aber in der Berufsschule gar nicht gelernt. Ich weiß nicht, wo du gerade dran denkst.
Also ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall sich zu organisieren und strukturieren. Ja. Das ist ja, das haben wir sehr viel gelernt. Das können wir jetzt auch gut auf den Verein übertragen.
Wir hatten halt auch in der Berufsschule, ich weiß nicht mehr, wie das Fach hieß, aber wir haben auch gelernt, wie man Sachen gründet. In der Berufsschule. Okay.
Wirtschafts- und Sozialkunde.
Ja, aber das war noch ein anderes Fach. Aber da haben wir halt schon so Grundlagen gelernt und auch unsere damalige Lehrerin hat immer zu uns gesagt, hey, eigentlich ist unser Ausbildungsberuf ganz gut, um sich irgendwann auch selbstständig zu machen. Zwar jetzt nicht in der Richtung, in der wir das jetzt machen mit Ehrenamt, aber so Grundlagen zum Thema Gründung haben wir auch mitbekommen und dadurch war die Hürde auch nicht so groß, zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal.
Ja. Ihr habt ja, wenn man auf eure Internetseite geht, eine Vision formuliert. Was ist eure Vision von INA GV?
Azubis zu unterstützen.
Ganz mittels Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz ist so ein schönes Wort, das auch auf unserer Website steht. Wir wollen halt unser Wissen geballt bündeln und somit Azubis unterstützen.
Ja. Und das auch ein Austausch auf Augenhöhe ist.
Ja. Wenn wir von dieser Schwarmintelligenz sprechen, man braucht natürlich erstmal einen Schwarm für die Schwarmintelligenz. Und ihr habt da so ein Mentorenprogramm. Wie funktioniert das? Wie kann man Teil davon werden?
Also ich sage immer, ab 2 ist es eine Party. Wir sind jetzt zu 10. Also ein kleiner Schwarm. Und zwar haben wir uns das so gedacht, dass wir ehemalige Azubis, im Moment sind das Freunde und Bekannte von uns, von denen wir wissen, sie haben eine Ausbildung gemacht, mit an den Tisch holen und sagen, okay, wenn wir einen Azubi haben, der deine Ausbildung gemacht hat, können wir dich kontaktieren und würdest du dem Fragen beantworten. Und so läuft das bis jetzt ganz gut. Wir haben dann auch einen Mentorenvertrag quasi, der dann unterzeichnet wird von dem jeweiligen ehemaligen Azubi.
Genau, aber man kann uns natürlich auch anschreiben,
Wenn
man Lust hat.
Man muss uns nicht vorher kennen.
Genau, wenn man sagt, hey, ich habe eine total coole Ausbildung gemacht, ich habe Bock auch Azubis zu unterstützen, dann kann man uns auch gerne schreiben.
Soll es denn verschiedene Kategorien geben? Also, wie gesagt, 10 haben wir jetzt gehört. Soll es denn irgendwann mal unterteilt werden in Handwerk, Dienstleistung und Industrie und Handel, also ist das eine Vision, dass man sagt, okay, jeder Azubi hat so seine verschiedenen Fachkompetenzen, die er in seine Richtung bringt, oder?
Ja, also wenn man groß denkt, dann schon. Aber dass wir uns erstmal, wir haben ja jetzt viele Berufe, gerade bei unseren Gründungsmitgliedern auch, die alle aus einer beruflichen Richtung kommen, gerade so Wirtschaft aus der kaufmännischen Richtung. Und ich denke mal, dass wir uns erstmal auf die Berufe spezialisieren werden, weil es ja viele, gerade auch Berufsschulfächer gibt, die wir alle, also ausbildungsberufsübergreifend gelernt haben, wie Wirtschafts- und Sozialkunde hatte, glaube ich, jeder, darauf spezialisieren und später dann ausweiten.
Jetzt ist es ja traditionell der Fall, dass gerade in der Berufsschule Wirtschafts- und Sozialkunde ist ja bei fast jeder Ausbildung dabei. Also ich weiß jetzt die Kfz-Mechatroniker, Maurice, hattest du Wirtschaft und müsstest du eigentlich auch noch als Buch
Natürlich hast du Wirtschaft und Sozialkunde.
Und das sind aber ehrlich gesagt auch lustigerweise immer die Fächer, wo die meisten die Probleme haben, also wo auch die meisten Durchfallquoten sind. Ist da auch schon, kennt ihr das auch von euch, Ausbildungskollegen?
Ja,
lass uns mal dran teilhaben.
Aber es ist auch ein Fach, wo man sich am Anfang fragt, was hat denn das jetzt mit meiner Ausbildung zu tun?
Wozu brauche ich das? Genau.
Und vielleicht ist es auch ein Grund, dass da deswegen die Noten dann immer eher schlechter sind, weil auch ein Stück die Motivation dahinter fehlt, dafür zu lernen, wenn man nicht weiß, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun. Aber im Nachhinein kann ich sagen, ist dieses Fach wirklich sehr, sehr wertvoll.
Ja. Hattet ihr jetzt schon, oder ihr seid ja gerade an der Akquise, also wir müssen ja jetzt hier nichts verschweigen, ihr seid gerade mit Gesprächen mit Unternehmen und um da die Azubis zu beraten. Mhm. Wie ist denn in den ersten Gesprächen, also so die Resonanz auf euer Angebot oder wie nimmt die Unternehmerschaft an? Gibt es schon Feedbacks?
Also was uns als Feedback gegeben wurde, dass es gut ist.
Ja.
Also bisher eigentlich immer Begeisterung, ja. Also wir haben noch nichts anderes gehört.
Ja.
Genau, aber uns wurde auch gesagt, dass wir wohl noch ein Konzeptpapier entwerfen müssen, dass man das etwas gibt, wo andere Leute das auch nachlesen können. Aber wir sitzen dran.
Ja. Das ist auf jeden Fall immer was Gutes für den ersten Schritt, um das mal rauszuschicken. Ne? Genau. Das, das ist bei uns in der Projektarbeit ja genauso. Wenn wir Kaltakquise machen und sagen, wir haben da ein Projekt, wir machen dies und das, ja, haben Sie dazu ein Konzept? Schicken Sie mir das mal bitte per Mail. Das ist immer so, die sind immer die ersten Sätze, bevor man dann in den näheren Austausch geht.
Wie ist das jetzt bei euch, wenn ihr, ihr habt ja auch als Vereinsvorstände auch Sitzungen virtuell oder trefft euch. Ihr habt euch im März 2022, glaube ich, dann offiziell gegründet. Ist das?
21.
Im Mai 21. Habt ihr euch gegründet. Jetzt ist es natürlich so, das Vereinsgründen war wahnsinnig kompliziert und vielleicht für jeden, die es vorhaben, wir haben es nämlich auch noch nicht gemacht, wir haben es uns einfach gemacht, wir haben uns einfach bei einem Verein anstellen lassen, der schon 30 Jahre am Markt ist. Aber wie kompliziert ist es, einen Verein zu gründen und welche Schritte sind alle notwendig? Vielleicht nehmt uns mal auf die Reise mit.
Unheimlich kompliziert. Also ich glaube,
wenn man es alleine macht.
Ja, aber ich glaube auch, dass wir uns am Anfang, dass wir das uns einfacher vorgestellt haben, als es wirklich ist. Also ich glaube, also das erste Jahr, würde ich jetzt sagen, waren wir wirklich auch überwiegend noch mit der ganzen Bürokratie beschäftigt, weil das unheimlich viel Zeit gekostet hat, sich jedes Mal, dass man sich mal informieren musste, an wen muss ich jetzt schreiben, was muss ich jetzt machen, was ist der nächste Schritt. Also das erste ist natürlich so, dass man sich zusammensetzt und bespricht, was man wirklich machen möchte und dass man sich dann gründet sozusagen. Da ist schon mal die erste Hürde, alle 7 an einen Tisch zu kriegen, dass auch alle 7 wirklich Zeit haben. Mhm. Dann war das so bei uns, dass wir uns auch virtuell gegründet haben aufgrund der Corona-Pandemie, weil wir uns ja nicht zusammensetzen durften. Dann ist der nächste Schritt, dass man beschließt, ob man ein eingetragener Verein sein möchte oder nicht. Das heißt, dass man sozusagen einen Antrag stellen muss beim Vereinsregister, dass man sich eintragen lassen kann. Dafür braucht man dann die Satzung, Gründungsprotokoll, pipapo. Genau, das muss man dann notariell auch beglaubigen lassen. Da waren wir damals beim Notar. Dann irgendwann meldet sich natürlich auch das Finanzamt. Man steht da und denkt sich so, was machen wir jetzt? Weil sobald man einen Brief vom Finanzamt hat, ist es ja nicht damit verbunden, dass man sich freut, sondern eher so, dass es Angst ist, so von wegen, oh Gott, was haben wir jetzt gemacht?
Hoffentlich wollen die kein Geld von uns.
Aber wahrscheinlich haben sie euch nur die Umsatzsteuer-ID zugesendet.
Nee, die haben uns einen Bogen zugeschickt, den wir ausfüllen sollten und der Bogen war irgendwie 6 Seiten oder so lang und wir wussten gar nicht, Gott. Und vor allem war das eher für Unternehmen und nicht für Vereine, dieser Bogen. Mhm. Da konnten wir damit nicht wirklich viel anfangen. Und ja, aber ich glaube, wir sind froh, dass wir das Größte jetzt erstmal geschafft haben.
Ja. Ne? Ja. Wie ist das? Ihr habt ja schon gesagt, Finanzamt, klar, es gibt natürlich auch Vereine, die Geld generieren mit Mitgliedsbeiträgen. Das weiß ich ehrlich gesagt aber gerade auch nicht. Wie ist das? Das sind ja Einnahmen, die man hat, aber die dann auf dem Vereinskonto. Das heißt, ihr müsstet wahrscheinlich auch noch ein Konto.
Ja, das mussten wir auch machen. Ja. Das war auch ein Akt, ja.
Ich glaube, ich auch gar nicht so einfach, eine Bank zu finden, oder? Gegen das?
Ja, es gibt irgendwie wohl nur eine Bank auch, die sozusagen für eingetragene Vereine ein Konto gründet, sodass man keine Kontogebühren sozusagen hat.
Ja. Genau. Wie sehr ist euer Briefkasten, Mail oder auch der normale, klassische, analoge Briefkasten angeschwollen in den letzten 2 Jahren?
Sehr, aber dadurch, dass ich ja weggezogen bin, kriegt meine Mom jetzt die Post. Ich krieg davon gar nicht mehr so viel mit.
Wie oft habt ihr euch in dieser Zeit getroffen? Also wie oft und wie habt ihr die Aufgaben verteilt? Habt ihr das hauptsächlich ihr 3 jetzt aus dem Vorstand gemacht oder waren die anderen... 4 auch noch immer, hatte jeder so seine Aufgabe, also wie habt ihr euch aufgeteilt und wie war der auch vielleicht der demokratische Prozess, wer macht denn jetzt eigentlich was? Also manchmal ist das so, es war doch deine Aufgabe, vielleicht gab es auch mal Diskussion.
Ja, da ist gerade in den letzten Wochen echt viel passiert. Wir sind eigentlich zu dritt im Vorstand mit Maurice, den ihr ja auch schon kennengelernt habt und also mit unserem Maurice.
Hier sitzt genau, ich wollte gerade sagen, nicht ich.
und genau, eigentlich machen wir 3 das meiste. Wir haben das auch einfach so unter uns aufgeteilt. Wir waren froh, dass Maurice gern die Finanzen übernehmen wollte, dass wir das nicht mehr machen müssen. Aber ansonsten nutzen wir jetzt eine Plattform, wo man auch Aufgaben verwalten kann. Und seitdem funktioniert es viel, viel besser. Also jetzt im ersten Jahr haben wir immer so per WhatsApp immer kurz geschrieben, ach guck mal, wir müssen noch das machen, das machen. Da ist viel bei runtergefallen. Aber jetzt gehen wir die Sache ein bisschen strukturierter an.
Ja, ja, ist es für euch ein Abenteuer?
Ja.
Total. Also, oder? Ihr sitzt hier und strahlt über beide Ohren, wenn ihr über euer Baby sprecht, sage ich mal, den Verein. Wie ist es jetzt gerade? Also ihr habt gesagt, jetzt ist in den letzten Wochen viel passiert. Was ist der aktuelle, also wo seid ihr gerade dran? Was ist gerade so der nächste Step, wo ihr sagt, so, ah, da kribbelt es uns jetzt schon in den Fingern, da legen wir jetzt gerade einen Fokus drauf?
Ja, endlich mit Unternehmen ins Gespräch kommen. Also das war so das, worauf wir uns jetzt ein halbes Jahr, würde ich mal so sagen, mental darauf vorbereitet haben. Und jetzt geht es tatsächlich in die heiße Phase, ja. Wir freuen uns natürlich, über unsere Vision auch zu sprechen.
Habt ihr ein Einzugsgebiet? Also man kann ja sagen, gut, mitten in der Pandemie gegründet, dann erstmal eine Marschrichtung für sich selbst rausgefunden, unter den Gründern, jetzt geht es in die Akquise und seid ihr regional verbunden? Wir wissen ja auch, dass du, Elisa, aus Hamburg heute angereist bist, um mit uns den Podcast hier aufzunehmen. Und gibt es erstmal irgendwo eine Region, auf die ihr euch jetzt erstmal festgelegt habt und gesagt habt, wir wollen hier erstmal regional starten und dann gucken wir, wie groß das wird?
Ja, also wir haben uns definitiv erstmal auf Berlin-Brandenburg festgelegt.
Mhm. Also das heißt, du in Hamburg bist zwar immer dabei, aber in Hamburg wird jetzt noch nicht aktiv nach Partnerunternehmen gesucht?
Nee, ich glaube, das wäre zu groß und da würden wir uns irgendwo verlieren. Also die schlaue Lösung ist auf jeden Fall, sich erstmal auf einen zu konzentrieren und dann zu gucken, wie das läuft.
Das heißt, diese Akquise von Unternehmen, wie viele Termine stehen in den nächsten Wochen an?
Puh, willst du jetzt eine Zahl hören?
Ja, oder vielleicht Highlights, je nachdem. Ja, ihr müsst jetzt keine Zahl sagen, wenn es jetzt nicht ist. Es ist jetzt einfach nur mal so interessehalber, weil es ist ja dann auch spannend, dann.
Man könnte ja fragen, Unternehmen von bis, habt ihr mittelständische Unternehmen, habt ihr Kleinunternehmer, habt ihr auch vielleicht den einen oder anderen Konzern dabei, der dann schon 100 Mitarbeiter plus hat? Wo ist da der Stand?
Weiß ich gar nicht genau, wie groß. Also ist das ein Konzern? Ich weiß nicht. Also es sind schon größere Unternehmen dabei, wo wir jetzt aber erstmal noch gar nichts Konkretes besprechen, sondern nur unsere Idee präsentieren können und dann guckt man weiter.
Wie sehr nutzt ihr da das Netzwerk noch aus euren Ausbildungszeiten? Also nutzt ihr es überhaupt oder, ich meine, bisher habt ihr ja viel mit Freunden, aber könnt ihr jetzt auch auf dieses Netzwerk zurückgreifen, was ihr in der Berufsschule gebaut habt? Also Freunde, ehemalige Klassenkameradinnen?
Ja, total. Also wir haben jetzt schon ein, zwei Azubis, die auch den gleichen Ausbildungsberuf, wie wir lernen, bei der Zwischenprüfung unterstützt. Also auf Azubis greifen wir zurück. Aber meine Ausbilderin und deine Ausbilderin waren eigentlich die erste Ansprechperson, die wir so hatten und nach Feedback gefragt haben. Ja. Und die uns da auch den Rücken stärken und positiv dem Ganzen gegenüberstehen. Also da hoffen wir auch, dass wir noch ein paar coole Kontakte irgendwie kriegen.
Ja, wenn ihr über Kontakte redet, jetzt ist das ja für euch wahrscheinlich auch Neuland. Wir haben ja euer Maurice war ja vor 2 Wochen oder ja jetzt bei der Aufzeichnung vor 2 Wochen beim Stammtisch gewesen und hat ja sich da präsentiert. Sind denn das in dem Moment dann auch so, wo ihr sagt, jawohl, es geht voran, ist man dann auch aus der Ferne irgendwie mit aufgeregt, ob das alles gut klappt?
Auf jeden Fall, Maurice hatte uns ja auch ein Video geschickt, wie er denn davor stand und genau, das haben wir auch auf Instagram dann gepostet und da war man schon mächtig stolz. Voll. Also ich war wirklich sehr stolz. Ja. Ja.
Bitte.
Ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Nee? Okay. Nee, ich habe gerade noch überlegt, das war mein Denkergesicht.
Ja? Ja. Nee, also er hat sich auf jeden Fall ganz toll präsentiert und jetzt ist es mir auch wieder eingefallen, was ich ursprünglich fragen wollte. Jetzt wollt ihr ja wachsen. Also wachsen im Sinne, dass ihr viele Mitglieder, im Idealfall ehemalige Auszubildende haben wollt. Wer jetzt bei euch mitmachen möchte, wie geht es vonstatten? Gibt es eine Prüfung vorher? Segnet ihr das ab vom Vorstand? Oder also wie ist die, gibt es schon ein Portfolio, oder nicht ein Portfolio ist jetzt das falsche Wort, gibt es schon eine, heute haben wir alle ein bisschen Wortfindungsstörung, gibt es schon ein Profil, was man mitbringen muss, um bei euch Mitglied zu werden?
Als Azubi oder als Mentor?
Sowohl als auch.
Als Azubi ist natürlich wichtig, dass man gerade eine Berufsausbildung macht, ansonsten gibt es dort weiter keine Vorgaben, und als Mentor ist es natürlich, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat und dass man Spaß daran hat, auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten, dass man auch vielleicht gut was erklären kann und auf jeden Fall Interesse.
Und ist es dann so, wenn man bei euch Mitglied wird, hat man ein Gespräch mit euch, kommt man dann, wird man dann erstmal, gibt es irgendeine Form des Onboardings, oder ist es aufgrund jetzt, weil die Pandemie jetzt erst so langsam angeklungen ist, noch nicht so eine grundsätzliche Idee? Also wenn ich jetzt Mitglied werden würde bei euch, wie gibt es so eine Art Aufnahmeprozedere? 3 Eier auf den Kopf und 5 mal im Kreis gedreht.
Also bisher haben wir das noch nicht gemacht, aber wir haben tatsächlich schon mal darüber gesprochen, ob wir so ein kleines Gespräch am Anfang machen.
Also mit den Mentoren auf jeden Fall, und genau, mit den Azubis haben wir auch überlegt, ob wir, also es kommt ja immer drauf an, es gibt ja auch Azubis, die uns über Instagram schreiben, eine Frage haben und dann ist gut. Ja. Mit denen müssen wir jetzt kein tiefgründiges Gespräch führen. Aber wir wollen schon, wenn wir einen Azubi richtig, sage ich mal, betreuen, auch wie ein Leitfaden-Fragebogen quasi zum Onboarding, wie du es gesagt hast, schon mit einführen. Aber das hatten wir bis jetzt noch nicht vorgesehen.
Genau. Ja. Über so ein Briefing hatten wir auch noch gesprochen, ja. Genau, dass wir auch den Mentoren briefen.
Ja. Jetzt seid ihr ja beide Berliner Pflanzen, kann man das so sagen?
Ich komme eigentlich aus Brandenburg.
Ja, gut, okay. Wo, aus welcher Ecke?
Aus Bernau.
Aus Bernau.
Rand-Berliner.
Rand-Berliner.
Oder Bernau schlucken wir auch noch.
Ja. Speckgürtlerin, wie sagt man das?
Ja, doch, Speckgürtlerin. Ja.
Aber mittlerweile wohnen dort mehr Berliner als eigentlich. Ja.
Die ziehen alle raus, das ist Wahnsinn.
Aber Lea, du bist auf jeden Fall, du bist Berlinerin?
Ich bin Bio-Berlinerin, ja. Also Mama und Papa auch aus Berlin.
Ja, und es ist ja...
Bio-Berlinerin habe ich auch noch gehört.
Es geht ja hier auch um Kieze, und jetzt haben wir schon gehört, einmal in Bernau groß geworden, wahrscheinlich, und viel in der Jugend in Berlin gewesen, oder? Ah ja, Jugend ist jetzt, Entschuldigung, das ist auch ein bisschen, also es ist ja jetzt noch, aber dann so, sagen wir mal, so im Teenageralter.
Ja, also in Bernau ist ja quasi für junge Leute nichts los. Also nee. Wenn sie irgendwas erleben wollten, sind wir immer nach Berlin gefahren.
Ja, und wenn du nach Berlin gefahren bist, was war deine Lieblingsecke?
Prenzlauer Berg?
Ja.
Pankow.
Ja?
Pankow mag ich sehr gerne.
Okay. Und warum? Also was Pankow, also sagen wir mal so, Samstagabend nach der Ausbildung, wir fahren nach Berlin, was waren die schönsten Ziele in der Ecke, an die du dich noch erinnern kannst?
Das ist schon jetzt sehr lange her, ne? Also was auf jeden Fall immer ein Besuch wert ist, vor allem im Sommer, ist der Mauerpark.
Ja.
Hab ich mit Freunden immer gern gemacht.
So anständig, ne?
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich bin keine Clubgängerin, also ich bin nicht so das Partytier gewesen.
Ja.
Ich würde einfach mal das Wort an Lea abgeben.
Ah, Lea.
Prenzlauer Berg war nicht meine Ecke.
Nee. Köpenick.
Du bist in Köpenick auch?
Ich bin, ja. Köpenickerin, aber ja, unser OSZ-Handel 1 ist ja auch im Kreuzberg.
Ja.
Da war auch immer super viel los. Egal, ob man sich da mit einem Spätibier dann nach der Berufsschule mal in Görli gesetzt hat oder so. Also da gibt es auch schöne, viele Ecken.
Das stimmt.
Jetzt ist es ja so, Berlin, oder ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, ich bin ja, also du bist ja fast mit Bernau, gehört ja schon irgendwie ein bisschen zu Berlin. Ich kam ja nur aus einer ganz anderen Gegend. Wie war es denn für euch mit auch diesen Netzwerken? Also wir reden ja ganz viele von Netzwerken, Freundschaften könnte man es ja auch bezeichnen. Ich fand das in Berlin am Anfang relativ kompliziert, neue Bekanntschaften zu schließen. Wie sehr habt ihr profitiert davon, dass ihr hier auch wirklich aufgewachsen seid und dann das bestehende Netzwerk und die Freundeskreis auch schon übernehmen konntet oder sie immer noch habt, also auch für die Arbeit jetzt mit dem Verein? Wie sehr hilft euch das?
Ja, schon sehr. Also ich weiß nicht, wer bei dir noch in der Klasse war, aber wir hatten in meiner Berufsschulklasse auch Leute, die extra nach Berlin gezogen sind für die Ausbildung und die hatten es auch echt schwer, hier Anschluss zu finden, außer jetzt mit uns aus der Klasse irgendwie rumzuhängen. Also ich glaube, da ist man als Mensch, der hier aufgewachsen ist, schon sehr viel besser vernetzt.
Ja.
Ja, bei uns kamen alle aus Berlin in der Klasse.
Ja.
Okay, außer Max, der kam jetzt auch aus Brandenburg, aber
aber es ist schon ein Vorteil, wenn man in seiner Region auch dann groß wird und
aber
Leute
du hast,
kennt.
Du hast jetzt gerade das andere Beispiel, wenn man nach Hamburg, du bist nach Hamburg gezogen zum Studieren jetzt und da ist ja der Kiez, da heißt der Kiez das Rotlichtviertel, das ist ja auch immer, das muss man ja auch immer ein bisschen unterscheiden, dass man hier von Kiezen und da vom Kiez redet. Aber wie schwer oder wie leicht ist es dir gefallen, in Hamburg anzukommen? Oder bist du immer noch dabei?
Nee, also ich würde ja schon sagen, dass ich angekommen bin, aber die ersten Wochen auf jeden Fall, die waren nicht ohne. Aber ich muss auch sagen, in den ersten Wochen war auch die Uni noch überwiegend online. Das heißt, mir hat der Austausch mit meinen Kommilitonen gefehlt. Aber jetzt ist alles komplett in Präsenz und das macht es natürlich um einiges einfacher und man lernt sich jetzt richtig kennen und macht auch was nach der Uni zusammen. Das wiederum gibt dann ein gutes Gefühl, dass man auch von sich aus dann mehr rausgeht oder man lernt in den Freundeskreis von denen kennen. Also ne, das fängt dann, hat jetzt alles so angefangen. Aber am Anfang fühlt man sich schon teilweise auch sehr einsam, ja. Aber das muss man dann natürlich versuchen, irgendwie auszuhalten und mit sich selber rauszugehen.
Wenn wir jetzt von Kennenlernen sprechen, wie lernt man euch denn kennen? Ich bin jetzt entweder ein Unternehmen, was sagt, oh, die jungen Leute, die Damen und Herren von INAC, die würde ich gerne für meine Azubis haben. Wenn ich sage, ich bin werdender Azubi oder ich bin Azubi, ich würde mich freuen, dann mich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht schon die gleiche Ausbildung absolviert haben wie ich. Wie findet man euch? Wo findet man euch? Und was sind vielleicht noch Pläne, diesen Weg zu vereinfachen?
Ja, also unser Hauptkanal ist natürlich Instagram. Da kann man uns eigentlich jederzeit erreichen. Denn über unsere Website, wir haben eine Website, da kann man uns auch anschreiben und dann, da ist auch unsere E-Mail-Adresse drauf verlinkt, also per E-Mail kann man uns auch gut erreichen.
Die vielleicht noch nennen?
Ja, ich sollte die sogar nennen. Ich suche gerade schon wie verrückt, damit ich, sonst hätte ich das getan, aber.
inakverein@gmx.de.
Genau,
und die Internetseite ist.
Die lieber nicht nennen, weil die machen wir noch demnächst.
Ach so,
neu.
Okay.
Also es kommt noch eine richtige, genau. Eine richtige Homepage.
Bis jetzt ist es nur ein Blog mehr.
Okay. Also haben wir jetzt gerade schon gespoilert?
Ja.
Oh.
Vielleicht. News.
Für wann ist sie geplant?
Ja, so, also das Problem ist ja, dass wir alle Vollzeit beschäftigt sind. Ja. Deswegen ist das ist der Verein immer nur so ein Herzensprojekt, was leider nur nebenbei läuft, aber eigentlich müsste ich mir wahrscheinlich eine Deadline setzen, dass ich dann die Website fertig habe. Aber ich habe noch keine genau.
Ja.
Wir hoffen mal in einem Monat spätestens.
Juli, August.
Oh, das ist ja schon sehr ambitiös. Also
ja, das ist für eine Homepage ist schon ganz schön flott.
Das mal machen. Kann man euch in irgendeiner Form unterstützen? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ihr seid ja noch ein junger Verein, gerade gründet, gerade auch so im Aufbau, in Findungsphase, wir haben ja schon viel gehört, dass noch viele Dinge gerade erst so in Erklärung sind. Wenn man euch aber in irgendeiner Form Unterstützung geben möchte, die jetzt mal auch abseits von den Inhalten sind.
Sponsoring
oder irgendwelche Kontakte. Was wäre gerade so euer größtes Need?
Azubis.
Ja. Azubis zu finden ist schwer?
Gebt uns eure Azubis.
Ja.
Azubis, aber auch so, also ich frage jetzt mal so, braucht ihr für irgendwas eine Büroausstattung, bräuchtet ihr Räumlichkeiten? Sind das so Dinge, die für euch wichtig wären, so langfristig oder mittelfristig?
Also langfristig würden bestimmt auch Büroräume in Frage kommen, wo man sich mal treffen könnte.
Aber in erster Linie ist es gerade leider auch erstmal, also wir brauchen tatsächlich, wir würden uns immer freuen, wenn Leute spenden zu Unternehmen, weil wir haben halt auch noch super viele Sachen wie eine Vereinsversicherung und sowas, was natürlich jetzt auch noch kommt. Mhm. Software, die wir nutzen wollen, die ja auch datenschutzsicher ist.
Eine eigene Domain
für die Website. Für so eine Sachen werden jetzt noch, also stehen noch Ausgaben an, wo wir immer happy sind, wenn Leute uns oder Vereine, Unternehmen uns auch finanziell unterstützen.
Ja.
Aber gerade bei der Azubi-Sache wäre es halt super cool, wenn ein Unternehmen sich vorstellen könnte, das mit uns quasi mal zu testen, das Azubi-Coaching, und zu sagen, hey, ich finde die Idee spannend, die ihr macht, oder eure Vision. Ihr könnt gern mal mit unseren Azubis sprechen. So, darüber wären wir auch super dankbar.
Ja, das heißt, wenn ein Unternehmen sich jetzt bei euch meldet, ist es auch so und sagt, okay, ich kann mir das vorstellen, ihr stellt das vor, dann wäre es auch erstmal so, dass ihr mit jedem einzelnen Azubi oder mit den Azubis erstmal ins Gespräch gehen würdet und sagt, okay, wo sind die Baustellen?
Genau.
Ja.
Also es kommt halt drauf an, wie viele Azubis.
Ja, gehen wir jetzt mal von 10 aus, also wenn es ein Unternehmen mit 10 Azubis. Mhm. Ja, die Wünsche?
Bedürfnisse?
Ja.
So Probleme, vielleicht gibt es ja auch Probleme.
Ja.
Ich glaube, wir würden das erstmal als offenes Gespräch führen, oder? Also wir sind weg von den Qualitätsleitfäden, die wir anfangs im Kopf hatten, weil die ja dann doch sehr starr sind und vielleicht dann auch gar nicht dann immer dort so geantwortet wird, wie der Azubi eigentlich gerne antworten würde.
Ja, aber im Gespräch suchen wir uns natürlich schon dann Anhaltspunkte, was genau wir machen können, wie wir dann zusammenarbeiten können, was der Azubi von uns braucht, zum Beispiel, um die bestmögliche Leistung oder so abzubringen, sich entfalten zu können.
Aber dann doch eher individualisiert und nicht starr an irgendwelchen Leitfäden entlang gehangen.
Genau. Ja.
Ist das sowieso was, wenn wir gerade dabei sind, ist das Individualisieren das neue Standardprozedere? Also können wir uns das noch erlauben, also gerade auch in vielen gesellschaftlichen Dingen, aber auch gerade in der Azubi-Findung, können wir uns noch standardisierte Prozesse, die wir einfach, die immer gültig sind, überhaupt noch nutzen? Was ist so eure
Erfahrung? Kannst ruhig sagen, die wir stupide durchdrücken.
Ja,
man kann es einfach mal so sagen.
Ist es noch zeitgemäß in euren Augen?
Nee, also ich würde sagen, Individualität und Flexibilität sind zeitgemäß.
Ja?
Und modern, ja.
Amen.
Ja, das ist jede Menge Arbeit, die ihr euch vorgenommen habt, und ich ziehe meinen Hut vor euch mit, wir haben eine Ausbildung gemacht, wir haben einen Verein gegründet, wir sind im Studium oder im Falle von Maurice, der noch hauptberuflich in seinem Unternehmen tätig ist, und auch die anderen, die wahrscheinlich alle noch arbeiten oder studieren. Wir können sie aber alle grüßen, wenn wir einmal hier sind. Also einmal den Maximilian, den ihr auch noch kennt. Dann haben wir noch den Oliver Lachmann, den Philipp Groß und Nick
Tuwand.
Ja.
Das sind aber nur die Gründungsmitglieder.
Das sind nur die Gründungsmitglieder, aber deshalb ist es auch wichtig, weil sie haben ja mit euch gemeinsam, oder ihr habt ja gemeinsam zusammen diesen Weg eingegangen und versucht, jetzt da mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge zu stellen, die auch wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich, die sehr herausfordernd ist. Ihr erlebt jetzt viele Dinge, die wahrscheinlich ein Startup auch erleben. Man muss sich eine Zielgruppe suchen, man muss sein Portfolio schärfen, man muss seine Angebote irgendwie bauen. Was habt ihr euch mal jetzt mal so ganz prinzipiell, wenn ihr es schon besprochen habt, für eine Zeit gegeben, wie ihr wachsen wollt, oder wie viel wollt ihr bis Ende des Jahres angenommen? Wie viele Azubis würdet ihr gerne haben? Habt ihr euch mal so eine Kennziffer irgendwie aufgenommen, oder sagt ihr, es ist so, wie es kommt, oder habt ihr schon konkrete Ziele rausgegeben?
Nee, das haben wir nicht. Wir freuen uns über jeden, den wir haben.
Ja.
Ja. Und wir haben jetzt in den kommenden Wochen auch unsere erste Mitgliederversammlung. Da wird auch nochmal ganz viel, glaube ich, besprochen. Also wir freuen uns ja auch über Input von Leuten, die das jetzt nicht mitgegründet haben, aber im Mentorenpool sind, die dann auch bei der Versammlung dabei sein werden. Und ich denke mal, danach haben wir klarere Ziele im Kopf.
Wie oft wollt ihr so eine Sitzung anberaumen? Also auch eine Vorstandssitzung, wo sich jetzt, sag ich mal, ihr habt gesagt, ihr seid zu dritt, die gerade eher so in dem aktiven Part sind. Wie oft trefft ihr euch oder wollt ihr euch in Zukunft treffen, um weitere Schritte und Planung, Organisation zu besprechen? Gibt es da Pläne?
Also wir aus dem Vorstand hatten ursprünglich gesagt einmal im Monat, aber mittlerweile treffen wir uns auch öfter, weil wir merken einfach, dass es viel zu besprechen gibt.
Ja.
Aber mit allen zusammen haben wir gesagt, einmal im Jahr.
Ja, das reicht, glaube ich. Ja. Das reicht, glaube ich, auch. Weil das Spannende ist ja, und das kann man ja auch hier mal verkünden, wir haben ja uns auch, wir sind ja jetzt mittlerweile auch Mitglied bei euch, also der FKU ist Mitglied bei INAG e.V. und INAG e.V. ist Mitglied im FKU. Das heißt also, bei der nächsten Mitgliederversammlung bei euch sind wir dann quasi auch zu Gast.
Sehr cool, die ist am 15. Mai.
Am 15. Mai. Das ist ein Sonntag, ne? Also,
Überraschung.
Die Podcast-Folge wahrscheinlich noch gar nicht drauf.
Martin, wird ein langes Wochenende. Am 14. Mai hast du die Eröffnung.
Also, Nein, wir freuen uns auf jeden Fall, dann auf der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Ich nehme an, ja, die Einladung ist ja schon da. Und dann freuen wir uns natürlich auch, die anderen Mitglieder mal kennenzulernen. Kiezgespräch geht ja auch immer um einen persönlich und wir machen heute mal, wir geben mal Tipps. Ich habe entschlossen, wir wollen jetzt mal eine kleine neue Kategorie heute mit euch einführen. Tipps, und das heißt, und dieser Tipp heißt Lieblingsort. Und ich fange mal mit Maurice an. Da habt ihr noch einen Moment zu überlegen, Maurice?
Das ist toll, ich habe gedacht, jetzt sind die Gäste zuerst dran.
Ja, nee, aber ich
kann noch überlegen.
Nein, aber
das ist eine Schweinerei.
Ich würde die Gäste auch zuerst, aber ich will ihnen die Chance geben, weil sie jetzt nicht darauf vorbereitet sind, kurz nachzudenken. Ganz spontan aus der Hüfte geschossen, was ist dein Lieblingsplatz in Berlin?
Es gibt zwei. Also da verbinde ich meine gesamte Jugend, meine Kindheit mit, weil ich ja am Rand von Berlin in Tempelhof ganz unten im Süden in Marienfelde groß geworden bin. Und da gab es ja früher den sogenannten Ami-Berg. Das war eine amerikanische Abwehrstation zu Zeiten der Wende oder zu Zeiten der Mauer. Und der wurde dann irgendwann schön gemacht. Alle Gebäude wurden wegplaniert und da wurde dann ein Naherholungsberg draus gemacht. Nebenan gibt es noch den alten Müllberg, der ähnlich, den gibt es schon länger und es ist länger begehbar. Das ist wirklich schön. Man hat eine schöne Aussicht. Sind nicht ganz so hoch wie zum Beispiel der Teufelsberg oder der Hahneberg, aber ist auf jeden Fall schön da unten. Und momentan, wenn ich raus will aus der Stadt, fahre ich von mir aus Pankow, wo ich allerdings auch wohne. Und ich kann verstehen, warum Pankow genannt wurde, als da hält man sich gerne auf. Pankow ist wirklich schön. Fahren wir von da kurz ein Stück nach Reinickendorf und dann straight nach oben Richtung Norden und man ist in Lübars und da gibt es einen wunderschönen Naturwanderweg über auch den alten Mauerweg. Super toll, super viel Natur und da kann man auch echt wirklich zu jeder Jahreszeit eine schöne Runde laufen, 1,5 Stunden und dann ist man auch ein bisschen erholt danach und man glaubt gar nicht, dass man so dicht bei Berlin ist.
Das waren jetzt aber viele Orte.
Ja,
aber ist Lübars eigentlich noch Berlin?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber steht auf dem Ortsschild nicht Lübars bei Berlin?
Weiß ich nicht, aber Lübars war noch mit eingemauert.
Okay. Naja, gut. Nehmen wir es mal so hin. Elisa, dein Lieblingsort?
In Berlin. Also ganz spontan ist mir der Teufelsberg eingefallen.
Ah, ja, siehst du. Ja,
das ist eine schöne Ecke. Ja. Ich bin gerne immer irgendwo, wo es grün ist und relativ ruhig. Darf ich auch einen an Bernau sagen? Ich
meine, selbstverständlich ist er deine Heimat.
Natürlich.
Nein. Doch, natürlich.
Denn auf jeden Fall, es kommen auch immer sehr viele Berliner dorthin, die Schönauer Heide ist super toll, um spazieren zu gehen.
Ja.
Und am Gurinsee ist es auch sehr toll, da hat man einen super Sonnenuntergang.
Ja.
Und Liebnitzsee hat das klarste Wasser, die beste Wasserqualität
der rund um Berlin.
Ja, genau. Habe ich schon auch schon mal gehört.
Ja, bei mir als Urköpenickerin ist natürlich mein Lieblingsplatz in Köpenick, und zwar der Mückelsee, immer ein Besuch wert und man kann da super viel spazieren gehen. Es gibt den Mückelturm, wo man auch mal hochklettern kann, ein bisschen eine Sicht von oben hat. Also das ist mein Lieblingsort für ein kühles Bier im Sommer auch.
Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Achso, ich auch.
Ja, Martin, also hallo.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das Wilde Kreuzberg und ich habe jetzt lange überlegt, welche Ecke ich davon am schönsten finde. Ich nehme aber auch die, wo ich mal gewohnt habe und das ist alles rund um die Reichenberger Straße. Also zur einen Seite hast du den Görli mit seiner bunten Diversität und die vielen unterschiedlichen Leute, die da leben. Auf der anderen Seite kannst du zum Kanal laufen, dann also so die Kreuzkölner Ecke, wo die Poolplätze sind, wo tolle Restaurants sind, wo abends immer Action sind. Also das sind wirklich schon, das ist so mein Lieblingsplatz hier in der Stadt, wo ich immer, wenn ich auch wenn wir jetzt hier ein bisschen auf einer anderen Seite vom Kiez sitzen, aber wo ich immer gerne vorbeigehe und mittlerweile auch wie ein alter Mann in Erinnerung schwelge. Also passiert mir dann auch schon mal. Also,
du bist dann der ältere Herr, der am Eckcafé sitzt und seinen Tee trinkt und sich die Leute anguckt.
Ja, okay. Mittlerweile dann auch. Okay. So ein
schön Pfeffi-Tee.
Ja, oder so ein Ingwer-Zitronen-
Getränk.
Minz und dann, aber ich habe immer noch so einen kleinen Flachmann in der Tasche, dass ich mich nicht ganz so verloren vorkomme. Hey, zwei, vielen, vielen Dank. Das war total spannend, mit euch zu reden und ehrlich gesagt auch so mitzukriegen, was es so für Herausforderungen gibt und aber auch, wenn die Idee so groß ist und dann aber die Herausforderungen unten wachsen, wenn man so einen Verein gründet, wenn man so eine Idee hat, wenn man für was brennt, das ist wirklich eine total spannende Geschichte. Ich bewundere euch wahnsinnig für euren Mut, also das muss ich wirklich sagen, es ist gut. es gehört schon viel dazu. Ja.
Gleich kommt der nächste RTW.
Ich bewundere euch wahnsinnig für euren Mut, dass ihr auch gerade so mit Anfang, Mitte 20 seid, wir machen das, aber es ist uns ein Herzensprojekt zusätzlich zu unserem Studium und der Belastung, die wir auf Arbeit eh haben. Du hast auch immer ein bisschen Reisestress dazu. Das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr lobenswert und kann nur und muss sogar nur unterstützt werden. Und deshalb nochmal unsere Aufforderung, wer mit Elisa und Lea und auch Maurice, der heute in Abwesenheit da natürlich zuhört, in Kontakt treten will, findet euch am besten bei Instagram unter
INAG-EV.
INAG-EV oder genau. Nochmal die E-Mail-Adresse
inagverein@gmx.de.
Und wer sich das alles nicht merken konnte, der geht einfach bei uns auf die Website und schreibt uns an und wir leiten die Anfrage gerne weiter.
INAG mit I-N-A-Q.
Genau.
Sehr gut.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, schön, dass ihr
der Einladung gefolgt seid.
Ich würde sagen, ja, ich glaube, wir haben noch Bier im Kühlschrank, ne?
Ja,
heute ist mal Zeit dafür. Wir wünschen euch viel Erfolg, hoffen, dass wir auch uns immer weiter austauschen, dass wir gemeinsam wachsen. Da baue ich sehr drauf und wünsche uns jetzt einfach noch einen schönen Nachmittag für euch, liebe Zuhörerinnen.
Schönen Abend, schönen Morgen. Und gute Nacht.
Gute Nacht, aber das will ich gar nicht sagen. Wer jetzt noch nicht weiß, was er zum Beispiel am 1. Juni macht, der macht sich jetzt mal ein langes Knick ins Ohr und geht mal auf fku.berlin und geht auf den Veranstaltungskalender. Denn am 1. Juni ist der Stammtisch im Nirgendwo. Was das heißt und wo das ist, das müsst ihr alle selber rausfinden. Ihr dürft euch auf jeden Fall anmelden und der Besuch ist kostenfrei. In diesem Sinne, alles Liebe, bleibt schön gesund. Tschüssi.
Tschüss.